Ihr seid ein auserwähltes Volk, das Haus vom König. Ihr seid Priester und Priesterinnen. Ihr seid ein heiliges Volk, wo Gott gehört, also Eigentum von ihm ist. Er hat uns aus der Dunkelheit dieses wunderbare Licht gerufen, damit man seine machtvollen Taten verkündet. Und dann heisst es, so, früher sind wir nicht sein Volk gewesen, aber jetzt sind wir es. Der Vers, der ist ja letztes Jahr schon gegangen, auch mit dem ersten Teil und so. Vielleicht denkst du, ich komme ja gar nicht aus einer Dunkelheit raus. Das sind die Süchtigen, das sind irgendwelche Leute, wo man merkt, denen geht es wirklich ganz, ganz mies. Aber ganz ehrlich gesagt, so wie ich Gott oder das Wort verstand, lebt jeder Mensch im Dunkeln, der nicht eine Beziehung zu Gott hat, durch Jesus. Das heisst, sie leben in der Finsternis. Und so haben wir alle mal in der Finsternis gelebt, ohne Gott, losgelöst von Gott. Auch wenn wir es vielleicht gar nicht als finster empfunden haben. Manchmal empfinden wir das Finster nicht als finster, weil wir keine Vorstellung vom Licht haben. Also wir alle kommen aus der Dunkelheit. Gott hat uns alle rausgerufen in sein Licht. Er hat uns das Licht gerufen, hat uns gereinigt. Und er hat gesagt, hey, und jetzt möchte ich, dass das, was ihr erlebt habt, was ihr von mir wisst, dass wir das umproleten. Das ist also ein altes Wort, gell? Wer kennt das noch? Umproleten? Umrufen, umverzählen, oder? Jesus in uns ist wirklich die Hoffnung für die Welt. Und die Welt, die ist am Taumeln. Die Welt, die ist am Schwanken wie ein Betrunkener. Versucht sich überall abzustützen. Und dort, wo sie sich versucht abzustützen und zu denken, jetzt habe ich Halt gefunden, im nächsten Moment bricht es gerade wieder ein. Sei das die Wissenschaft oder die Medizin oder was auch immer. Und wir sind die Hoffnung für die Welt. Wir sind eigentlich Menschen, die andere können das Licht rufen. Und ich habe diese Woche habe ich ein Stück weit auch beelendet. Ich habe einfach so ein paar Geschichten gehört, die mich wieder total betroffen gemacht haben und wo das irgendwie wieder bestätigt und merkt, wie viel Verzweiflung und wie viel Schmerz um ist, auch in Beziehungen hinein. Ich denke an ein Pärchen, das ich getraut habe, die sind nicht hier in der Gemeinde, ein Pärchen, das ich getraut habe, wo er nach fast zwei Jahrzehnten sich eine Freundin zugelegt hat und die Beziehung auseinandergeht. Ich habe eine Geschichte gehört von jemandem, der hat von seinem Bruder mir erzählt. Er hat gesagt, sein Bruder ist um die 30 Jahre. Der hat eine Freundin gehabt, die sind etwa 10 Jahre zusammen gewesen. Sie haben darüber geredet, dass sie, wenn sie mal pensioniert sind, dann zusammen Sport machen. Und sie haben über Kind geredet, sind beide im Studium an der Universität und so. Und dann kommt seine Freundin plötzlich einmal und sagt, hey, ich brauche eine Auszeit. Und dann, okay, das ist gut. Sie nimmt eine Auszeit, geht zu den Eltern zurück. Etwa eine Woche später kommt ein SMS, hey, ist eine Entscheidung gefällt worden, ich muss mit dir reden. Und sie hat ihm den Laufpass gegeben. Er ist aus allen Wolken gefallen. Sogar ihre eigenen Eltern haben gesagt, wir kennen unsere Tochter nicht mehr. Wir wissen nicht, was da passiert. Wir wissen nicht, was abgeht. Und es hat gar kein richtiges Gespräch stattfinden. Du bist einfach total ins Wasser gerührt. Und er ist so am Boden zerstört und auch verzweifelt. Interessant ist, an der Uni, wo er studiert, da gibt es irgendwie so eine, ich weiß, eine Art Helpline, wo du psychologischen Rat kannst holen. Und das hat er dann auch gemacht. Und die Person, der Psychiater, hat ihm gesagt, deine Situation, das ist emotional zu vergleichen wie mit einem Todesfall. Ein anderer Mann, den ich von früher kenne, der ist auch von seiner Frau überrascht worden. Sie sind zusammen in der Ferien gewesen, etwa anderthalb Wochen, gute Zeit. Nach der Ferien sagt sie plötzlich zu ihm, ich lasse mich scheiden. Und wir alle wissen, das kommt ja nicht so von ungefähr. Sicher hat es da eine Vorgeschichte, aber in dem Moment ist es gleich einfach völlig krass, oder? Ich lasse mich scheiden. Und sie hat nicht begründen, warum. Und was darum gegangen ist, das Scheidungspapier auszufüllen, sagt sie ihm, hey, man muss begründen, warum wir uns scheiden lassen. Ich weiß gar nicht, wann ich das so schreibe, sagt sie. Okay, das ist ein bisschen schwierig. Und in der Zwischenzeit ist er eine Beziehung eingegangen mit einer Frau, die auch gerade in der Scheidung ist. Und einfach, ich merke so Sachen, das ist, manchmal, ich weiß manchmal gar nicht, wann ich es fühlen soll, ich weiß manchmal gar nicht, wann ich es denken soll, das macht mich so traurig. Oder auch die Psyche, die einen von uns gemacht haben, wir haben angefangen, die Leute, die bei der Essensverteilung kommen, dass wir die besuchen zwischen Weihnachten und Neujahr. Und auch die Schicksale und die Geschichten, die wir dort angetroffen haben, die sind einfach unglaublich. Unglaublich. unglaubliches, unsägliches Leid von Flüchtlingen und so. Und darum, wenn ich sage, unsere Welt taumelt wie ein Schlaftrunkener, sie taumelt wie ein Betrunkener und weiss fast nicht, wo sich heben, das ist wirklich eine Realität. Und die Antwort von Gott an diese Welt, das sind wir, das bist du und ich und Jesus in dir. Etwas, was ich gemerkt habe, was total wichtig ist, dass wir selber einen festen Stand brauchen. Du weißt ganz genau, wenn du schon mal jemanden probiert hast, zu retten oder aufzuhelfen am Boden oder aus dem Wasser zu ziehen. Wenn du selber keinen festen Stand hast, geht das eigentlich gar nicht. Rettungsschwimmer wissen das auch, oder? Und über das sollte ich ein paar Sachen sagen. Wir selber brauchen einen festen Stand. Wir müssen so etwas von gegründet sein im Wort und verwurzelt in der Beziehung zu Jesus. Damit wir in der Lage sind, diesen Menschen zu begegnen. Und ich merke immer wieder, dass ich verschiedene Phasen habe, dass ich manchmal Phasen habe, wo ich das Gefühl habe, ich kann das nicht. Es überrollt einem wie eine Welle. Not von anderen. Und man muss sich immer wieder selber rausretten. Und was ist, wenn der Hoffnungsträger die Hoffnung abhanden kommt, oder? Dann kannst du auch keine Hoffnung weitergeben. Oder wenn unser innerer Glaubensfeuer ausgeht, dann können wir niemanden für Jesus begeistern. Oder wenn mein Licht erlöscht, kann ich niemandem leuchten, der im Dunkeln unterwegs ist. Und ich denke, es ist immer wieder meine eigene Verantwortung, das am Leben zu behalten. Aber es ist auch die gemeinsame Verantwortung. Auch füreinander einstehen und füreinander beten. Und bevor Jesus gekreuzigt worden ist und er dem Petrus so eine tolle Prophezeiung hat, dass er ihn dann dreimal wird verlügnen, hat er ihm noch auch gesagt, sagt Jesus zum Petrus, aber ich nehme die Herausforderung, die kommt, die auf dich zukommt, die nehme ich nicht weg, aber ich bete, dass dein Glaube nicht aufhört. Und so können wir auch füreinander einstehen. Manchmal sagt mein Glaube durch und manchmal sagt dein Glaube durch und dann brauchen wir wirklich einander, wo wir einander unterstützen und sagen, hey, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich bete für dich, dass dein Glaube zunimmt. Und dann ist immer wieder die Frage, ja, wie kann das passieren? Wie kann ich meinen Glauben nähren? Wie kann ich meine Hoffnung wach behalten? Wie kann ich zuversichtlich bleiben? Im Blick vielleicht auf mein eigenes Leben, auf meine Familie, meine Verwandten oder Menschen um mich herum und so. Und ein Punkt, der ist unweigerlich immer der gleiche und der erste Punkt, das ist, dass ich mit meinem Gott Zeit verbringe. Einfach Zeit verbringe. Und damit meine ich nicht einmal in erster Linie beten oder Bibel lesen oder Psalmen singen oder in Sprachen reden oder irgendwie so, sondern einfach Zeit verbringen. Zweckfreie Zeit. Ich habe letztens eine herzliche Geschichte gelesen. Das passt gut da drin rein. Einfach die Frage ist, wie gross ist mein Gott? Das ist ja, wenn ich mit ihm Zeit verbringe, dann wächst seine Größe in meinem Leben rein. Nicht er wächst, sondern einfach meine Sicht von ihm. Ein kleiner Bub fragt seinen Vater, du Papi, sag mal, wie gross ist eigentlich Gott? Und der Vater schweigt im Moment, schaut dann in den Himmel auf und zeigt auf einen Flüger und sagt, wie gross ist das Flugzeug? Und der Kleine sagt so nach einem kurzen Zögern, Papi, das ist sehr klein, ich sehe es ja kaum. Und dann nimmt er seinen Sohn mit und geht an den Flughafen. Und sie laufen auf so einen Flüger zu. Und dann fragt er den Sohn und sagt, und jetzt, wie gross ist es jetzt und so? Und der Kleine ist fasziniert und sagt, Papa, es ist riesig, das kann man gar nicht übersehen. Und dann sagt der Vater, schau, so ist es auch mit Gott. Grösse ist abhängig von der Distanz, die du zu ihm hast. Wenn die Distanz gross ist, dann ist Gott klein. Und wenn du näher bist, dann ist er gross. Je näher dass du ihm bist, desto grösser wirkt er auch in deinem Leben. Das ist wahrscheinlich das A und so, wenn es darum geht, dass wir selber immer wieder den festen Stand einnehmen können, sodass wir in der Lage sind, anderen Hand zu reichen. Ein anderer Punkt ist sicher auch, mich von Geschichten ernähren, wo andere mit Gott erleben. Dass das vielleicht zu deinem täglichen Brot gehört. Das ist vielleicht auch so ein Himmelsmanna, oder? Oder ich rufe mir seine Versprechen ins Gedächtnis. Die Bibel ist voller Versprechen und voller Verheißungen. Und es ist wirklich nicht so, dass wir nichts tun können. Wir können die Versprechen nehmen, wir können die verköstigen, wir können die kauen, wir können die aufnehmen, wir können die einverlieben. Und es wird uns genauso nähren wie ein gutes Gottlet oder ein Stück feines Brot. Oder das, was im Moment gerade aktuell ist, Fasten. Ich weiss, wer von euch macht etwas in dieser Fastenzeit? Hebt mal die Hände auf. Einfach, ich bin neugierig. Okay, so ein paar. Okay, die anderen, ich kann schon denken, vielleicht gibt es Leute, die sagen, Fasten? Fasten? Nein, das ist doch irgendwie, das ist doch katholisch. Das ist doch, wir sind doch eine Freikirche, wir sind ja frei. Fasten, ist das nicht ein alter Hut? Hey, das ist es bei weitem nicht. Das ist es bei weitem nicht. Es gibt so eine Situation, wo die Jünger von Johannes und so ein paar Theologen zu Jesus kommen und sagen, nein, sie kommen nicht zu Jesus. Mal doch. Dann sagen sie, hey, unsere Jünger, die fasten, aber deine Jünger fasten gar nicht, die essen und trinken. Und dann bringt er einen Herziger vorbei und hat gesagt, hey, das ist ja klar. Ich, der Bräutigam, das ist jetzt frei übersetzt, ich, der Bräutigam, bin ja da. Und solange der Bräutigam da ist, wird nicht gefastet, oder? Aber nachher, wenn ich gegangen bin, dann werden sie wieder fasten. Also das ist etwas völlig Normales, die ganz normale Kultur. Alle die, die sich noch keine Gedanken gemacht haben über das Fasten, ich möchte euch das wirklich ans Herz legen. Ihr wisst, wir haben mal drei Sachen aufzählt. Das eine ist, dahinter liegt Heftchen auf zu dieser Fastenzeit. Das andere wäre, ich könnte mal auf Aktivismus verzichten und am Montag in Socken gehen und einfach abhängen in der Gegenwart von Gott. Oder ich könnte am Negativfasten teilnehmen, zu dem sage ich dann nachher noch etwas. Aber auch das Verzichten. Wir, die alles haben und uns praktisch alles leisten können und fast auf nichts verzichten müssen, es wäre gar nicht schlecht, wir würden das manchmal lernen. Ich weiss, vom Blaukreuz hat es etwas Aktionen gegeben, der Alfred hat das, glaube ich, auch mal reingebracht. Wieso nicht einmal auf die Medien verzichten? Und einmal schauen, was mit dir passiert. Manchmal wissen wir erst, von was wir abhängig sind, wenn wir es nicht mehr machen. Ja, ich bin nicht abhängig von dem, ich bin nicht abhängig von dem. Ja, ja, das ist schnell gesagt. Probier mal aufzuhören. Mach du mal eine Pause rein. Lutz und ich haben abgemacht, dass wir nichts Süßes essen in dieser Zeit und keinen Film schauen. Was machst du? Ich möchte euch wirklich auch die Jungen herausfordern. Vielleicht, ich weiss gar nicht, ob ihr schon jemals gefastet habt. Es muss nicht einfach auf Essen verzichten sein. Das kann es auch sein. Aber dass man mal so ein Experiment eingeht und die einen fasten vielleicht wegen dem Abnehmen, das ist auch okay. Aber schlussendlich geht es darum, eigentlich mit dem Fasten Raum schaffen. Raum schaffen für die Beziehung zu Jesus. Wie du das dann auch immer ausfüllst. Vielleicht einfach zu dem Negativfasten. Das ist ein komisches Wörtchen, gell? Negativfasten? Hä? Negativfasten? Okay, es geht eigentlich darum, dass wir uns wieder darauf besinnen, dass wir nicht einem Negativen total nachhängen. Und ich wüsste alle, die meisten von uns, außer du bist ein krankhafter Optimist, oder? Aber die meisten von uns, wir haben eine furchtbare Tendenz, am Schlechten anzuhängen. Das ist uns auch, ich weiss nicht, woher das kommt und so. Und es geht überhaupt nicht darum, schwierige Situationen zu verleugnen. Also wir tun nicht einfach heucheln. Wir gehen, wenn wir wirklich eine Not haben, wir gehen nicht einfach vor und schieben die auf die Seite und sagen, ah, ich bin so positiv. Es geht überhaupt nicht um das. Es geht darum, dass wir sehr wohl anschauen, wo Sachen uns stressen, wo Ängste uns gefangen haben, aber nicht stehen bleiben. Also wir stehen zu dem, was ist, aber wir gehen weiter. Und wir lernen auch mit schlechten Gefühlen umzugehen. Es geht nicht darum, das einfach zu kaschieren und zu überdünken oder so, sondern einen neuen, himmlischen, geistgewirkten Ansatz zu finden, wie ich auf negative Einflüsse in mir oder in meinem Umfeld darauf eingehen kann. Und ich mache jetzt das auch das zweite Jahr. Ich weiss, 10 von euch, ich komme mal ein E-Mail über, dann siehst du immer, wer alles mitmacht. 10 von uns machen mit dort drin. Cool, ich gratuliere euch. Es bedeutet, negativ Fasten bedeutet, ich lehre mit diesen Gefühlen, die Realität sind, anders umzugehen, richtig umzugehen. Diesen Gefühlen nicht auf den Schlicht zu gehen. Ihr kennt vielleicht die alten Fliegenfänger, da gibt es heute schon auch noch, man sieht es immer so, das sind so Klebirollen, du konntest eine Decke machen und so abrollen, dass dann die Fliegen dran gehen, oder? So ist doch vieles in unserem Leben drin, und vor allem das Negative. Wir bleiben so schnell kleben dran. Und es geht echt darum, hey, wie kann ich mit dem Zeug umgehen? Und ich habe das heute Morgen für mich gebraucht. Die Geschichte, die ich euch erzählt habe, die mich letzte Woche beschäftigt haben und mir wirklich Not gemacht haben, habe ich gedacht, Jesus, was soll ich heute erzählen? Was soll ich heute erzählen? Ich bin so umgerissen gewesen. Ich sagte, Herr, ich brauche ein lebendiges Wort. Und heute Morgen bin ich verwacht und ich bin nicht besonders gut drauf gewesen. Ich habe gemerkt, es hallt wie nah in meinem Herz hin und in meinen Gedanken hinein. Und dann habe ich die heutige Andacht gelesen zu dem Negativfasten und eine Liste abproklamiert. Das tönt so, gell? Das tönt so. Bis die Leute sind noch geschlafen, bin ich in ein anderes Zimmer, damit die Leute beten und so. Das musst du aus Glauben machen. Und dann wirkt es wie ein Medikament. Und ich habe gemerkt, in dieser Zeit, als ich mit dir genommen habe, wie sich meine Seele erholt hat, wie wieder mehr Aufschnaufen reingekommen ist. Ich habe mir plötzlich mal überlegt, ich weiss, wir alle haben mit verschiedenen Sachen zu kämpfen, mit Entmutigung, mit Resignation, mit Hoffnungslosigkeit. Das ist ganz normal, das ist das Leben. Und ich habe mir jetzt überlegt, wie jetzt das wäre, wenn die Hoffnungslosigkeit eine Person wäre. Die Sachen, die tun sich an mir richtig aufbäumen vor uns, oder? Sie machen sich richtig riesig gross. Wieso sehen wir das nicht? Sorry, da stimmt irgendetwas nicht. Du machst eine tolle Folie und die tauchen nicht auf. Okay, ich sage, wie auf dem Bild ist. Auf dem Bild ist ein Sumo-Ringer. Das sind die grossen, fetten Japaner, oder? Mit so leichtem Schurz. Und einer ist ganz ein grosser und neben da ist ganz ein kleiner. Und ich habe mir überlegt, wenn all die Gefühle, Hoffnungslosigkeit und Ängste, dass eine Person wäre, die bauen sich vor uns manchmal auf wie ein grosser Sumo-Ringer, oder? Und vor allem, wenn es näher an dir zustehen, dann musst du immer weiter aufschauen und so. Es ist so ein bisschen wie beim David und beim Goliath, das Verhältnis. Wir haben das Gefühl, dass sich die Sachen ganz schön aufblasen, dass die Person von der Hoffnungslosigkeit, dass sie sich richtig aufblasen, dass sie so ein kleiner Wichtigtuer ist, dass sie unsere Aufmerksamkeit versucht zu gewinnen, uns im Band zu schlagen und wir dann manchmal wirklich fast vor denen in die Knie gehen. Aber im Grunde genommen sind all die Sachen nichts anderes als kleine Wichtigtuer. Es ist der Find, der uns immer wieder versucht, die Sachen aufzublasen und gross zu machen. Und wenn wir wissen, wie gross das Gott ist, dann kann man eigentlich nicht anders wie darüber lachen. Gell? Hey, das hast du jemanden gehört, oder? Volker und Maria bringen das und die um Feierstarter gewesen sind. Über Probleme lachen, oder? Wir lachen darüber. Das heisst nicht, wir lachen sie aus oder so, sondern es geht so wiederum, auf der einen Seite sehen wir Gott, auf der anderen Seite vielleicht das Problem und wir merken, wenn wir beides im Auge haben, dass es lächerlich ist, wenn wir uns von diesen Sachen beeindrucken lassen. Sie machen uns nur Eindruck, wenn wir Gott nicht gleichzeitig im Auge haben. Und so denke ich, wir alle haben das David-Gen in uns. Er hat gegen den Goliath gesagt, hey, ich komme. Goliath hat gesagt, du kommst zu mir mit einem Stecken, bin ich eigentlich ein Hund? Und dann hat David gesagt, nein, ich komme im Namen vom Herrn von der Heerscharen. Steinschleuder genommen, bing, und Geschichte war erledigt. Genau das steht uns auch zu. Wir sind immer noch dort drin, wie kann ich einen festen Stand gewinnen? Wie gehe ich mit dem Zeug um, wo es an meinen Strand spült, wo droht, mein Land zu überschwemmen? Wie gehe ich mit dem um? Und die Frage ist natürlich dann genau, wie gross ist eigentlich Gott, oder? Wie gross ist eigentlich Gott? Etwas vom Natürlichsten wäre, sind immer Zeugnisse, oder sagen, ja, Gott ist gross, der hat eine Krankheit, einen Toten auferweckt, einen Blinden sehend gemacht, jemand mit chronischem Husten geheilt und all diese Sachen. Ich möchte euch noch jemand anders einführen, und der Pierre hat das schon ein bisschen angerissen. Ich möchte mal Gottes Grösse nicht probieren zu illustrieren über Wunder und Zeichen, sondern über seine Schöpfung. Und ich möchte dazu euch mit reinnehmen in ein kleines Video rein. Es geht um eine Gegenüberstellung der Planeten. Während ihr das schaut, ich lese euch einfach mal ein paar Psalmworte vor, die dazu passen. bestaune deine Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und alle Sterne, die du geschaffen hast. Wie klein ist hier der Mensch, wie gering und unbedeutend. Und doch gibst du dich mit ihm ab. Der Himmel verkündet, dass Gott gross ist. Und das Heer der Sterne bezeugt seine Schöpfermacht. Ein Tag sagt es dem anderen, eine Nacht ruft es den anderen zu. Lautlos. Und doch geht der Ruf weit über die Erde raus bis zu den äußersten Grenzen. Gott ist gross. Er ist der alle grossen Wunder tut. Er ist der den Himmel kunstvoll gewölbt hat. Über dem Meer hat er die Erde ausbreitet. Er hat die grossen Lichter gemacht. Die Sonne zum den Tag regieren und Mond und Sterne zum die Nacht regieren. Er allein kennt die Zahl der Sterne. Er ruft sie alle mit Namen. Unser Herr ist gewaltig und gross, ist seine Macht und seine Einsicht hat keine Grenzen. Okay. Manchmal haben wir schon das Gefühl, wir sind der Bauchnabel der Welt, gell? Manchmal haben wir sogar das Gefühl, wir sind der Mittelpunkt der Erde, oder? Du denkst, okay, nein, es ist die Schweiz. Nein, es ist Europa. Ah nein, Amerika, oder?
Österreich.
Ah nein, die Welt, oder? Die Welt. Und wenn man nachher das sieht, das ist unglaublich. Und wenn wir daran denken und uns vergewissern, wer hinter all dem steckt? Dass es Gott ist, der das gemacht hat. Das zeigt uns einfach auf eine andere Art etwas über seine Grösse. Und jemand hat mal ganz gut gesagt, erzähl Gott nicht dauernd, wie gross das deine Probleme sind. Sondern erzähl deinen Problemen, wie gross das dein Gott ist. Und ich denke, wenn wir so Sachen finden, von einüben, wenn wir so Sachen uns vergewissern, dass wir wirklich den Stand, die Standfestigkeit gewinnen, die wir brauchen, um eine Antwort an die Welt zu sein. Und dass wir wirklich unsere Hand können ausstrecken können und Menschen zu Jesus einladen. Okay, lass uns einfach noch einen Moment Zeit nehmen. Ich weiss nicht, vielleicht gibt es Sachen, wo du darauf reagieren willst, wo es um dich geht, um dein Leben. Vielleicht schenkt Gott Eindrücke, Wort von der Erkenntnis oder Ermutigung durch Eindrücke. Und dann würde ich euch Mut machen, das einfach auch zu sagen. Dann jetzt einfach einen Moment still werden. Komm mit Jesus ins Gespräch. Und wir laden dich, Heiliger Geist, auch ein, dass du das Wort lebendig machst, dass du durch die Reihe gehst, du weißt, dass jeder du ihn braucht und du bist der die perfekte Antwort hat für jede Situation und wir brauchen das wirklich. Nur so können wir wirklich Hoffnungsträger sein. Und wir laden dich wirklich ein, dass du an uns und in uns und durch uns schaffst.